Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben? Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser aktuellen Folge. Ich docke mit dem Inhalt dieser Folge an die letzte Folge, Folge 126, an, wenn Liebe wehtut, häusliche Gewalt erkennen, verstehen und heilen. Und zwar geht es in dieser Folge um Kinder. Und zwar, wie Kinder die Gewalt erleben, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo sie direkt betroffen sind. Bewusst aber jetzt hier war mir wichtig, gerade auf das Feld einzugehen, was ist, wenn häusliche Gewalt zwischen Erwachsenen oder auch anderen Personen im Haushalt aktiv läuft und passiert. Und wir uns heute mit den Personen beschäftigen, die Gewalt miterleben. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht aktiv auch betroffen sind. Also heißt, also sie die Gewalt nicht direkt betrifft, sondern sie eher dieser beiwohnen oder sie miterleben müssen. Und zwar habe ich gedacht, wir gehen mal rein mit einem bestimmten Bild. Also dass wir uns das mal vorstellen. Stell dir mal vor, du bist 5 Jahre alt und du hörst dann, wie die Eltern im Nebenzimmer schreien. Und dann fällt etwas. Und du hältst in dem Moment den Atem an und niemand kommt zu dir. Also bleibst du still. Und das bleibt dann alles bei dir und in dir. Und du fragst dich, wie geht's jetzt weiter? Also es ist ein Stück weit zu vergleichen mit, wenn Gewalt quasi hinter verschlossenen Türen für Kinder nicht nachvollziehbar, auch natürlich für viele Erwachsene nicht, aber auch nicht verständlich, keine blauen Flecken hinterlassen, aber trotzdem oft seelische Narben. Und das sollten wir heute ein Stück weit zusammen beleuchten, erörtern und auch gucken, inwieweit seid ihr betroffen oder seid ihr auch fachlich unterwegs und wie kann man auch auf dieses Feld mit eingehen, was ich sehr wichtig finde und deswegen auch eine eigene Folge bekommt und wir die letzte Folge entsprechend hier fortsetzen. Kinder sind betroffen, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen zuhören und mit ansehen. Sie sind trotzdem betroffen, weil Kinder lieben die Eltern, Kinder lieben ihre Familie und gerade je kleiner, umso intensiver und auch selbstloser und auch so, dass es auf jeden Fall zu einer Loyalität kommt. Und die mit erst, je älter die Kinder werden, in Frage gestellt werden kann, aufgrund der Differenzierung und Verstehens des Umfeldes. Aber wenn ich klein bin, liebe ich bedingungslos die Person, von denen ich abhänge. Man spürt aber gerade die Kinder, ne, sie spüren die Angst, die Anspannung, kann man sagen, und natürlich auch die Unsicherheit, die Unberechenbarkeit, nicht zu wissen, was passiert als nächstes und vor allen Dingen auch warum. Ja, und daraus versuche ich ja trotzdem altersentsprechend die Dinge zu verstehen und zu interpretieren. Und das fällt mir an vielen Stellen schwer, manches ist auch gar nicht nachvollziehbar und dann muss ich da irgendwie mit umgehen, das aushalten. Man könnte sagen, das kindliche Gehirn speichert halt das Erlebte als Bedrohung auch ohne Worte. Also es wird wie gespeichert, eingefroren als eine Szenerie und je nachdem, wie das Kind das selber für sich subjektiv empfindet, kann es das auditiv, also vom Hören her, vom Sehen her, vom Fühlen her, von Situationen her speichern und wie eingebrannt irgendwo, wie ich gerade schon sagte, speichern. Die häufigsten Reaktionen darauf sind Schuldgefühle, dass man denkt, ich bin da schuld, ich hätte retten müssen, ich hätte was tun müssen. Eine Überverantwortung, also zu denken, ich bin verantwortlich, ich habe damit was zu tun. Und natürlich auch eine Überforderung, die man dann in Form von einer Erstarrung, emotional, körperlich oder auf allen Ebenen erfahren kann. Ein Kind versteht nämlich die Welt, also je kleiner, umso deutlicher, über die Eltern. Also das nimmt die Welt über die Eltern wahr. Also wenn dort Gewalt herrscht, kann man sagen, wird die Welt automatisch zu einem unsicheren Ort. Aber da es der einzige Ort ist und der Ort, den ich ja liebe, muss ich mir das entsprechend natürlich, schönreden. Nicht umgangssprachlich gemeint, sondern auch von der Funktion her. Ich muss an der Stelle gucken, dass ich das Beste aus der Sache mache. Ja. Und dann wäre die Frage, welche Anzeichen gibt es denn bei Kindern, also was auffallen sollte, das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht unbedingt immer direkt herleitbar. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, es gibt Kinder, die ziehen sich dann zurück oder haben Schlafstörungen, haben Konzentrationsprobleme. Das sind sehr unspezifische Symptome, die nicht eindeutig immer auf das Erleben hinweisen müssen. Die können auch ganz andere Gründe haben, warum sie aufkommen. Aber das sind mögliche Anzeichen, wo an denen man häusliche Gewalt miterkennen könnte, wobei sie nicht alleinig das schon aufklären. Genauso wie Ängste, Wutanfälle, alles Zeichen von, dass ich das nicht richtig verarbeiten kann, Einnässen, ne, also ist auch möglich, dass ich so retardiere, das sprich also in die Regression gehe, so meine ich. Das heißt also, dass ich von der Entwicklung her mich zurückentwickle, wenn ich vielleicht schon mal trocken war, also nicht mehr einnässe, ich dann plötzlich aber wieder einnässe. Wobei hier Vorsicht, das muss nicht der Grund alleinig sein. Es gibt auch andere Entwicklungsprozesse, die eine Regression, also eine Rückentwicklung erklären können. Dann Essstörungen können Hinweise sein, ne, dieses nicht richtig Dinge annehmen, aufnehmen, zu mir nehmen, ne, weil das an der Stelle alles nur Gefahr ist und auch nicht sich sicher anfühlt. Dann auch eine übermäßige Anpassung oder Erwachsensein. Also zu sagen, hey, ich will ja ganz schnell erwachsen werden, ich muss irgendwie eine Lösung finden, um damit umgehen zu können. Ne? Aber auch in der Schule kann es sein, dass ich, das ist der häufigste Fall, so mich die Leistung abfällt, die Noten schlechter werden, ne, dass ich vielleicht auch häufiger krank werde oder auch in Konflikte gerate, ne, weil ich da an der Stelle nicht anders mit umgehen kann. Es kann aber auch sein, dass ich super überangepasst bin, als ein Versuch, wenigstens da eine Kontrolle zu haben, wenigstens da alles sicher und safe zu haben. Ne, man könnte halt sagen, dass das Verhalten halt nämlich oft ein Ausdruck des inneren Chaos ist, also der Unruhe, der Unsicherheit, dass man das aber nicht absichtlich macht, sondern als Schutz, als so eine Art, ich versuche diese Energie, die in mir ist, wo ich nicht weiß, wohin damit, die dann an den Stellen rauszulassen. Die Langzeitfolgen, warum die frühe Gewalt das Leben, wenn man so möchte, verändert, kann ich euch folgendermaßen erklären, dass natürlich diese erlebte Bindungsstörung, also dass die Bezugsperson, die Eltern mit dem Kind natürlich eine nicht altersangemessene und auch einen nicht angemessenen Umgang zeigen durch die häusliche Gewalt, können natürlich neben der Bindungsstörung auch zu einer Beziehungsproblematik werden, später im Erwachsenenalter. Also dass ich zum Beispiel selber in ängstliche Verhaltensmuster gehe oder Bindungsnähe schwer zulassen kann, dass ich Selbstwertprobleme zeige, dass ich Ängste, Depressionen oder Süchte zeige. Ne, vor allen Dingen, wenn Situationen harmonisch sind, kann das sein, dass ich dann denke, oh Mann, wann kommt denn jetzt hier der Fall, der Knall oder dass sich das dann doch noch kippt oder so. Ne, und ich habe dann auch eine Gefahr in mir, vielleicht so eine Sorge, ne, dass ich so denke, Gefahr, Hilfe, nicht, dass ich das dann auf einmal plötzlich weitergebe. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das auch so erleben und dann möchte man das vermeiden. Weil Kinder, die mit Gewalt aufwachsen, lernen nämlich oft, dass Nähe gefährlich ist. Oder dass Liebe mit Angst zusammenhängt. Weil das ist ja die kindliche Interpretation. Ne, dass die Kinder denken, okay, Nähe ist nicht sicher. Und auch die Bezugspersonen sind nicht sicher. Das heißt, ich muss das immer herstellen. Und wenn ich sehe, ich kann das gar nicht herstellen, ich kriege das gar nicht hin, was will man dann machen? Ja, was will man dann machen? Dann ist man hilflos, dann ist man ohnmächtig. Und das ist ja schon eine Erklärung, warum man als Langzeitfolge zum Beispiel zu Depressionen, weil das Kernmerkmal von Depressionen ist Hilflosigkeit und dass man nicht so stark in positive Gefühle und in ein Erleben von auch schönen Ereignissen und so weiter gehen kann, weil man das nicht als eine Wahrheit, als eine Realität für sich erkennen oder fühlen kann. Das ist gerade nicht möglich. Was Kinder brauchen, sollten wir uns fragen, finde ich. Also klar, es braucht, ne, das wäre natürlich der Idealzustand, sichere Bezugspersonen. Es reicht, wenn es mindestens eine ist. Es reicht, wenn eine Person an mich glaubt. Es muss noch nicht mal der Elternteil sein. Es reicht, wenn es zum Beispiel der Großelternteil ist. Es kann auch sein, dass es eine Lehrerin ist oder ein Lehrer oder ein Freund oder eine Freundin oder dass es eine Kassiererin ist oder ein Kassierer oder irgendjemand aus meinem Umfeld, der, bei dem ich das Gefühl habe, ja, die Person hat an mich geglaubt. Das war eine Bezugsperson, eine sichere Bezugsperson, wo nichts in Frage gestellt worden ist. Sowas reicht, wenn ich eine Person habe. Im Idealfall natürlich mehr, aber eine reicht. Sprache ist ein wichtiger Punkt. Das heißt also Worte für das Unsagbare, dass ich da schaue, wie kann ich das für mich denn überhaupt aussprechen, auch für mich verarbeiten. Ne? Es kann sein, dass ich zum Beispiel keine Worte dafür finden kann. Aber ich kann es zum Beispiel durch Geschichten, durch Malen, durch Spielen, durch Musik, durch Hobbys irgendwie in irgendwelcher Art und Weise verarbeiten. Das machen übrigens auch viele Künstler. Ne? Also sei es im Musikbereich, sei es im filmischen Umsetzen, auch in Bücher schreiben und in der künstlerischen Gestaltung, auch beim Malen und so weiter. Ich meine, es ist alles künstlerisch, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, aber ne, das heißt, dass man guckt, welche Form ist meine Form, bei der ich eine Stimme bekomme, wo ich das mitteilen kann. Genauso wie, dass Kinder eine Struktur brauchen. Also sie brauchen auch Verlässlichkeit, sie brauchen Routine, sie brauchen an der Stelle eine, wie sagt man, eine Orientierung, eine Sicherheit, einen klaren Ablauf, der mir Sicherheit vermittelt. Eine traumasensible Begleitung muss nicht immer sofort psychotherapeutisch sein, sondern einfach auch ein menschliches Führen durch, was brauchst du gerade? Wo ist deine, Trauma heißt ja Wunde, ne, wo ist deine Wunde, wo ist deine Verletzung, wo brauchst du vielleicht ein Stück weit sensibleren Umgang damit? Therapieform, natürlich kann das auch sein, dass ich dann doch Unterstützung brauche aus fachlicher Sicht. Und dann kann man ja schauen, was braucht es denn, wenn ich als Kind eine Orientierung, eine Unterstützung benötige, wie eine Spieltherapie oder auch eine traumazentrierte Kindertherapie oder auch systemische Ansätze oder niederschwelligere Angebote. Ne? Also dass man guckt, gibt es irgendwas Ergotherapeutisches oder gibt es irgendwas generell in anderen Spielszenarien, die mir helfen, wenn sie fachlich begleitet werden. Die Frage ist, was können denn auch Erwachsene tun? Also in dem Fall Eltern oder Fachkräfte oder auch Angehörige. Ja, hier finde ich ganz wichtig, das Allerwichtigste, die Grundregel finde ich, die sein sollte, ist nicht bagatellisieren. Das heißt, so nach dem Motto, die kriegen ja eh nichts mit, das sind ja Kinder, ne? Die haben halt eh nicht gehört oder so. Bitte, 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 bitte nicht. Denn es, natürlich kann es sein, dass sie das nicht mitbekommen haben im Wortlaut, ja, oder dass sie jetzt gerade eine Situation nicht mitbekommen haben. Ja, gar keine Frage, das ist natürlich möglich. Aber die spüren das doch. Kinder können auch spüren, ob sie willkommen sind. Kinder können spüren, was für eine Stimmung gerade im Raum ist. Sie können sich das vielleicht, je nachdem wie alt sie sind, nicht erklären. Aber sie können es spüren. Und deswegen bitte geht eher davon aus, sie kriegen es mit. Kinder direkt ansprechen macht Sinn, aber ohne Druck. Ja? Also man kann zum Beispiel sowas sagen wie, ich habe gesehen, dass du traurig bist. Du musst nichts sagen, aber du solltest wissen, ich bin da. Und wenn du reden möchtest, können wir das gerne tun, aber musst du nicht. Also kein Druck, also keine, jetzt mach mal, jetzt sag mal, komm, hast du was mitbekriegt? Was weißt du denn alles? Ne? Und so weiter und so weiter. Verantwortung bitte beim Erwachsenen lassen. Das heißt, die Kinder können das nicht übernehmen. So nach dem Motto, ja, wenn du nicht sagst, ist das dein eigenes Problem. Kann ich dir auch nicht helfen. Nee, da würde ich sagen, wenn die Person das denkt, die erwachsene Person, würde ich sagen, ich glaube, da brauchst du vielleicht ein bisschen ein Update, dass du weißt, wie kann man denn mit sowas umgehen. Ich erlebe das immer wieder im therapeutischen Kontext von Umfeldern wie zum Beispiel auch Schulen. Also wenn ich mit Lehrern im Kontext bin, wo ich dann oft mit dem Kopf schüttel, natürlich trifft das nicht auf alle zu. Ich möchte ja auch Lehrer teilweise in Schutz nehmen. Aber es gibt auch Lehrer, die wirklich das immer noch bagatellisieren, nicht wahrhaben wollen oder gar keine Ahnung haben, damit umzugehen und dann irgendwelche schlauen Lehrersprüche auf Lager haben. Also wo ich dann nur im Kopf schütteln kann und sagen kann, akzeptiere und erkenne doch mal, dass du keinen Plan hast und dass es dann an der Stelle wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Auch Lehrer müssen und müssen nicht alles können, müssen auch nicht Experten sein für die Begleitung von psychisch belasteten Kindern. Nein, müssen sie nicht. Aus meiner Sicht nicht. Dann wäre eher die Frage an der Schule, gibt es Personen, die dafür geschult sind, die dafür auch einen Umgang wissen, dass man sagt, ja, dann machen das bestimmte Personen, die dann auch begleiten und so weiter. Aber bitte auch vom Anspruch wegkommt, dass das jeder machen können muss und so weiter. Es kann ja sein, dass auch ein Lehrer das allein deswegen nicht kann, weil er selber getriggert wird und er denkt, ich habe keinen Bock darauf, ich habe die Sensibilität nicht dafür, das macht mich eher, das triggert mich vielleicht sogar noch eher oder macht mich wütend, wenn dann jemand einer so auf die Psyche geht oder hier psychisch dann die Welle macht, so umgangssprachlich formuliert, das ist nicht meine Sichtweise. Aber um damit deutlich zu machen, ja, dann sollte man da trotzdem sagen, okay, ich bin hier vielleicht nicht die richtige Person, das sollte ich dann vielleicht abgeben oder weitergeben an Personen, die damit umgehen können. Finde ich ganz wichtig, sich das klar zu machen. Hilfe holen, das ist auch ganz wichtig. Also frühzeitig, nicht bitte warten auf, ah, das wird schon. Oder beim nächsten Mal, es wird schon irgendwie besser oder das verläuft sich oder es wird irgendwann auch nochmal anders werden. Nein, sondern frühzeitig. Wenn man merkt, die Kinder verändern sich oder die gehen damit irgendwie um, dass sie Fragen stellen oder weniger sich, also so das Verhalten verändern, dann macht es Sinn, bitte, bitte nicht zu lange warten, holt euch dann schon Hilfe. Wenn es jetzt darum geht, wo kriege ich Hilfe? Welche Materialien kann ich denn Betroffenen oder Fachleuten geben, die sich dafür interessieren? Ja, ich kann zum Beispiel frühe Hilfen aufsuchen. Ich kann auch das Jugendamt natürlich kontaktieren. Hier nochmal ganz wichtig, nicht als Drohung. Auch ich weiß, dass das Jugendamt oft so ein Bild hat, so nach dem Motto, ja, wenn das Jugendamt drin ist, dann wird alles nur noch kompliziert und dann sind nachher die Kinder weg und so weiter. Das ist ein ganz altes Denken und Wissen. Ja, klar kann es regional auch mal hier und da nochmal sich auch als solches bewahren. Wahrheiten, dass das Jugendamt vielleicht fallspezifisch unangemessen reagiert hat, aber das würde ich nicht dem Jugendamt zuschreiben, sondern eher dann den individuellen Personen. Das kann überall sein. Das kann bei Therapeuten sein, das kann bei Lehrern sein, das kann überall sein. Das ist also der, ich sag mal, Faktor Mensch. Aber die Funktion des Jugendamtes ist an der Stelle Unterstützung auch aus der Sicht des Kindes zu sehen und entsprechend einzuleiten. Es geht nicht um die Perspektive der Erwachsenen. Es geht immer aus der Sicht des Jugendamtes um die Perspektive des Kindes und die Frage, inwieweit können die Eltern das Kind angemessen unterstützen und begleiten. Das ist der Fokus des Jugendamtes. Das wird oft missverstanden, dass man denkt, das Jugendamt ist für die Eltern zu da oder so, die zu unterstützen, ist indirekt der Fall. Es geht aber, wie gesagt, primär um das Kind. Dann Nummer gegen Kummer. Es gibt eine Nummer da, es gibt eine Nummer halt dafür, ne? Die werde ich auch in den Shownotes verlinken, könnt ihr euch anschauen. Genauso wie Beratungsstellen für Kinder psychisch kranker Eltern. Ich werde auch jetzt in den nächsten Folgen auch nochmal ein Fachinterview führen mit einem Experten auf dem Gebiet, dass ihr da auch nochmal ein paar Informationen aus einem anderen Blickwinkel noch dazu bekommt. Ne? Also wie gerade bei Kindern psychisch kranker Eltern, wie es da auch, wie man da umgehen kann, was man wissen sollte, berücksichtigen sollte. Ne? Vielleicht sogar auch Buch oder Spieltipps. Ne? Es gibt gute Buchliteratur, die dann Kindern auch eine Sensibilität schafft und dass sie auch das Gefühl haben, ich bin nicht alleine und das ist vielleicht auch angemessen, umgangssprachlich oder auch situativ, dass man dann schaut, was brauchen sie denn, was können sie denn kriegen. Ne? Und vielleicht, dass man sich nochmal klar macht, hier geht es um Mitgefühl statt Urteil. Ja? Also Kinder, die schweigen, schreien oft innerlich. Wenn wir genau dann hinhören, können wir helfen. Manchmal, indem wir einfach nur bleiben, indem wir sagen, ich gebe dich nicht auf, ich bin für dich da, ne, und ich bleibe bei dir oder ich bin für dich da, wenn du mich in dem Moment XY brauchst. Und vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Kindern, jetzt mal losgelöst von solchen dramatischen Situationen, wenn man Kindern sagt, ey, wenn du was hast, komm zu mir, ne, möchte ich euch nochmal hier Werbung machen. Die Kinder kommen nicht auf Terminanfrage. Die Kinder kommen, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, in meinem privaten Umfeld, die kommen, wenn sie gerade in dem Moment das Gefühl haben, dass sie jetzt Hilfe brauchen. Und dann kann das sein, dass sie zu einem ungünstigsten Zeitpunkt kommen für euch als Erwachsene oder als andere, also als Bezugsperson, wo man dann schon denkt, ey, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Aber da möchte ich nochmal deutlich machen, es geht auch nicht darum, dass die kommen, wann es euch gefällt, sondern dass sie sich mitteilen, wenn sie den Bedarf haben. Und dann ist die Frage, bin ich dann da? Kann ich dann da sein? Kann ich zuhören? Kann ich unterstützen? Ist das möglich? Und das ist hier der wichtige Punkt. Also sich klar machen, die Kinder entscheiden, wann sie kommen. Ja? Ja, mit diesen Worten lasse ich euch natürlich auch erstmal wieder ein Stück weit allein. Lasst das mal sacken. Und ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit sensibilisieren und Mut machen und vielleicht auch hier und da eine Orientierung geben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Kraft. Und wenn ihr unsicher seid, denkt daran, ihr seid nicht allein, holt euch bitte gerne Hilfe. Ja, das dürft ihr, das ist wichtig, das ist auch gut so. Das ist kein Scheitern, im Gegenteil. Das ist an der Stelle ein mutiger Schritt in Richtung Unterstützung und auch Verantwortung. Liebe Grüße und euch einen schönen Tag.